Hallo, hier ist wieder Dev Radio bei Radio Free FM auf 102,6 MHz im Äther und auch erreichbar über den Stream auf ulm.ccc.de/dev/radio und dann einfach auf Stream klicken. Hallo, ich bin der Giselbert, im Studio ist der Tobias.
Hallo.
Und der Patrick.
Hallo.
Unser Thema heute ist Meinungsfreiheit und naja, wenn wir noch dazu kommen, Datenschutz, weil das kann man immer gut verquicken.
Mal gucken, wie weit wir kommen oder ob wir daraus wieder mal eine Serie machen.
Ja, wie üblich halt. Ja, das ist ja das Thema. Musik ist meine Verschuld, also wenn es euch nicht gefällt, nicht Tobias hauen.
Oh, immer nur.
Ja, also Tobias, dann fang doch mal an, Tobi.
Ja, was erzählt man über Meinungsfreiheit? Also guckt man im Wikipedia nach, da kriegt man natürlich wieder wunderschöne Definition. Da steht, die Meinungsfreiheit ist das in einem demokratischen Rechtsstaat gewährleistete subjektive Recht auf freie Meinungsäußerung durch Ton, Schrift oder Verhalten. Ja, da hat man nur einen Satz gelesen und schon hat man die gesamten juristischen Spitzfindigkeiten schon wieder da drin. Was lässt sich drüber sagen? Also einmal, es ist mehr als die reine Redefreiheit. Und es ist für die demokratische Grundordnung in vielen Staaten schlichtweg von konstruktiver Bedeutung. Wenn wir hier jetzt da drin was hatten von wegen subjektivem Recht, dann soll uns das mal nicht stören, dass in Spitzfindigkeiten juristischer Art, da wollen wir vielleicht gar nicht so genau drauf eingehen. Grundsätzlich im Deutschland haben wir dazu einen eigenen Artikel im Grundgesetz, das ist Artikel 5, der geht über Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Zensurverbot und Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Und da heißt es dann, jeder habe das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Ja, wobei dieser zweite Punkt ja etwas enorm Wichtiges ist, woran man bei Meinungsfreiheit nicht immer dran denkt, die sogenannte Rezipientenfreiheit.
Ja, diese kleine, feine Unterscheidung.
Die Sache ist, jeder darf alles sagen, was er will, solange ihm halt niemand zuhören muss und auch darf. Das heißt, wir dürfen hier Dinge über den Äther schicken und das ist auch gut, weil 102,6 ist ja an allen Radios gesperrt, das heißt, uns hört eh niemand zu.
Ja, wunderbar. Damit haben wir ja die Möglichkeit, wie gesagt, alles, was uns so durch den Kopf fließt und was man eigentlich vielleicht mal doch filtern sollte, was weiß ich, ungefiltert rauszulassen. Ja. Wie gesagt, feine Unterscheidung hast du dazu gerade angesprochen. Einerseits, was ich sagen darf und was ich erfahren darf. Also bereits im Grundgesetz haben sie dort in diesem Artikel 5 schon wieder Einschränkungen reingebracht, und zwar, dass diese Rechte auch wieder beschränkt seien in Vorschriften allgemeiner Gesetze zum Schutze der Jugend und Recht auf der persönlichen Ehre und solche Sachen. Also sprich, sie fangen gleich wieder an, wenn wir über Meinungsfreiheit reden, sofort Einschränkungen zu bringen. Andererseits garantiert man uns zumindest in diesem Staat ein Recht auf den freien Zugang auf alle öffentlichen Informationen. Das heißt, ich kann vielleicht eingeschränkt sein, alles sagen zu dürfen, aber ich darf nicht eingeschränkt werden, alles, was ich an Informationen kriegen könnte, auch konsumieren zu können.
Kurz zu sagen, alles, was irgendjemand sagen darf, darf man auch hören.
Oh, das ist ja schon wieder eine Einschränkung, was jemand sagen darf.
Ich meine, man darf ja nicht irgendwie wild hier Leute beleidigen.
Ja, aber darf ich es dann hören?
Ich meine, in dem Moment, also es darf natürlich keine Einschränkung sein, dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand live im Radio jetzt irgendwelche Leute beleidigt, dann kann man ja nicht einen Filter in den Radios installieren, die das verhindern. Aber naja, man darf halt auch nicht jetzt sich großartig...
Ja, da muss ich jetzt gleich wieder eine Einschränkung machen. Da gibt's durchaus mittlerweile natürlich wieder Paradebeispiel USA, dass Live-Sendungen teilweise so um 10 Sekunden zeitversetzt gebracht werden, ja, damit man nicht im Notfall noch, was weiß ich, was rausschneiden kann. Also das so ein Beispiel war mal...
Horrible Jackson Nipple Incident.
Ja, ja, genau, genau. Da ist bei irgendeiner Fernsehsendung, beim Live-Auftritt, hat die sich wohl irgendwie gestreckt und dann konnte man für einen ganz kleinen Moment ihre Brustwarze sehen. Und das geht natürlich nicht zu... im öffentlichen Fernsehen zu normalen Sendezeiten, wo auch Kinder schauen könnten. Deswegen hat man danach dann tatsächlich diesen Filter eingebaut. Und dasselbe gilt dann im Prinzip aber auch bei politischen Äußerungen oder was weiß ich, wenn die mal vielleicht ein bisschen zu buschkritisch sein könnten oder dergleichen.
Ja, das würde ja niemals auf diese Art missbraucht werden.
Also oh, das ist ja passiert, insbesondere nach ja, ich glaube, dem der Hurrikanüberflutung seinerzeit in der seinerzeit die ganzen Hochwasser, die ganzen Städte überschwemmt haben und dort einer aus irgendeiner Musicband das Zitat brachte, was weiß ich, sie kümmern sich nicht um die Schwarzen, Mr. Bush, und daraufhin wurde das entsprechend auch irgendwie von keinem Radiosender gesendet und gleich noch die betreffende Person und deren Musik dann auch nicht mehr.
Nein, nein, das ist ja keine Zensur, die haben bloß festgestellt, dass die Leute einfach grauenhafte Musik machen und dass man die nicht spielen
kann. Ja, es kann auch manchmal zu plötzlichen
Na, also inwieweit, okay, wir können vielleicht jetzt hier, naja, eigentlich eine Abschweichung, aber eigentlich Meinungsfreiheit bezieht sich eigentlich im Grundgesetz und anderen Dingen üblicherweise auf staatliche Repression. Wenn man sagt, der Staat darf nicht, der Staat darf dieses nicht und der Staat muss jenes gewährleisten. Aber wenn wir jetzt gerade über Radios reden, dann haben wir natürlich auch das Problem, dass Privatwirtschaft effektiv Zensur betreiben kann. Gerade also in den USA haben wir das Problem, dass eigentlich diese Corporate Network Radio, wie das schon auf Deutsch heißt. Mhm. Also die eigentlich organisierten Radios, die auch finanziell betrieben werden, dann, naja, sagen wir mal, also jetzt zusammenarbeiten wäre teilweise ein bisschen übertrieben, aber naja, sehr viele sind halt im Besitz sehr weniger Firmen.
Okay.
Und dann haben wir zum Beispiel das Problem, dass man, wenn man nicht zu einem Major Label gehört, teilweise enorme Probleme hat, überhaupt irgendwie im Radio gehört zu werden in den USA als Musiker. Und andererseits natürlich die Sache, dass wenn man zu einem entsprechenden Label dafür gehört, man dann kontinentweit in die Radios quasi reingekauft wird, dass man in die Heavy Rotation, wie das so schön heißt, kommt und dann ständig gespielt wird. Und naja.
Wobei wir dieses Phänomen durchaus in Deutschland auch schon
natürlich,
haben. Also da brauchen wir nur auf die normalen kommerziellen Sender. SWR 3, Bayern 3 und was weiß
ich. Ja, ich meine die ganzen großen Sender, die alle das Beste von 80er, 90er und aktuellen Hits spielen und die das Beste auch alle zufälligerweise gleich definieren.
Und vor allem das Beste Neue gerade gleichzeitig und dieselben Stücke dann.
Ja, natürlich, und das ist auch rein zufällig das Gleiche, dass MTV und Viva findet, dass das Beste ist zurzeit.
Und das rein zufälligerweise dann 8-mal innerhalb von 8 Stunden auch dann gesendet wird.
Genau. Und was natürlich auch sehr schön ist, wenn dann sich die Radios entsprechende Vorschriften machen lassen, wie denn eigentlich Musik zu präsentieren sei. Weil es ist zum Beispiel enorm wichtig, dass man nicht das ganze Album am Stück spielt. Das sei schlechter Stil, das sollte man nicht tun.
Ja, ich meine, dann haben ja auch die Moderatoren nichts mehr zu sagen.
Naja, und dass die Moderatoren was sagen, ist auch sehr wichtig, weil es ist den Moderatoren angeraten, genau am Anfang und am Ende in das Lied hineinzuquasseln.
Das gehört so.
Richtig, das ist wichtig, damit man das Lied auch richtig versteht.
Drum machst du das ja auch immer, weil du dich immer an diese Regeln hältst.
Ja, natürlich, weil ich bin ja Profi und alles.
Gut. Dann kämen wir doch...
Also wie gesagt, das sind so Sachen, wo man dann sagen kann, okay, man kann da eine Zensur eigentlich finden, dass die stattfindet, das ist dann auch justiziabel zu beweisen. Das ist eine ganz andere Sache und überhaupt irgendetwas dagegen zu tun, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber prinzipiell, wenn es heißt, es findet keine Zensur statt, dann ist es immer die Frage, ja okay, keine staatliche Vorzensur. Ja. Was auch eine wichtige Unterscheidung ist, zu sagen Zensur und Vorzensur.
Ja, wobei auch hier die moderne Rechtsprechung schon wieder ein bisschen miterkannt hat, dass es nicht nur eine reine staatliche Zensur gibt, sondern dass also zum Beispiel eine Zensur auch einerseits von Unternehmen, andererseits aber auch von anderen Gewaltträgern kommen kann, wie zum Beispiel von Arbeitgebern oder von Organisationen, so dass ich es mir möglicherweise nicht mehr leisten kann, zum Beispiel als Teilnehmer, als Angestellter einer großen Firma etwas gegen diese Firma zum Beispiel zu sagen. Ja. Also dass es da dann auch so eine Art indirekte, eigentlich streng genommen ist das keine Zensur in dem Sinne, aber dass es dann doch so was Ähnliches ist, dass es eine gleiche Wirkung entsprechend hat.
Ja, also man hat halt quasi ein Abhängigkeitsverhältnis, also gerade als Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber. Wenn nicht gerade, was es sich Vollbeschäftigung ist und alle hinringend nach den Leuten suchen, die das machen, was man selber kann, dann kann man sich das eher leisten, aber prinzipiell hat man eine Abhängigkeitssituation und naja, wie das so schön in Chaoskreisen heißt, Kommunikation ist nur zwischen Gleichgestellten möglich. Sprich, naja, wenn man von dem abhängig ist, dann kann man ihm nicht alles sagen. Und andererseits natürlich, wenn jemand von jemandem abhängig ist, dann kann man ihm auch nicht unbedingt alles so sagen, wie man es wirklich meint.
Also ich fühle mich gerade erinnert nochmal an das Phänomen jetzt vor einer Weile, als es den Milchstreik gab der Bauern. Diese eigentlich gar nicht so groß sich kundgetan haben. Sie sind halt haben mal eine Demonstration gemacht und daraufhin hat kurzerhand der Konzern Müllermilch mal alle seine beliefernden Bauern halt den Vertrag kurzerhand gekündigt und sich dann die Milch woanders her besorgt. Alle Bauern, die an dieser Demonstration teilgenommen haben. Die haben dann im Prinzip erstmal eine Weile in der Luft gehangen und dann sehen müssen, dass sie irgendwie sonst ein Konstrukt kriegen, wo sie im Prinzip wieder einen neuen Abnehmer für ihre Milch dann gekriegt haben. Also eigentlich auch wieder was ursprünglich mit Zensur gar nichts zu tun hat, aber im Prinzip genau dieselben Mechanismen im Prinzip aufgreift.
Ja. Natürlich, wobei hier natürlich auch deutlich wird, also warum man eigentlich sowas wie Gewerkschaften dann auch extra schützt. Weil in dem Fall ist es ja eigentlich das Gleiche, weil die Bauern sind ja quasi abhängig von Müller, also beziehungsweise von den Abnehmern, eigentlich fast in dem Maße, wie Arbeitnehmer jetzt von Arbeitgeber abhängig sind. Und deshalb, naja, aber als freischaffende Unternehmer haben sie in dem Sinne halt keinen Streikschutz.
Ja.
Sie entscheiden sich freiwillig, ihre Verträge nicht zu erfüllen und deshalb kann Müller dann entsprechend auch entscheiden zu sagen, nö, gekündigt.
Gut, nochmal ganz kurz zurück, aber zum...
Wie fehlt mir so ein Knopf? Nichts, mach weiter.
Du wolltest Musik spielen?
Nein. Also eigentlich ja, aber...
Ja, wie jetzt?
Red ruhig weiter. Also
willst du mir hier den Mund verbieten? Willst du mich zensieren?
Ja, natürlich.
Ja, dann mach das doch.
Nein, mach weiter.
Ja, wie jetzt? Also gut. Nochmal zurück zum Thema... erst einmal, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen in dem Sinne? Was ist eigentlich eine Tatsache in dem Sinne, die ich verbreiten kann? Was ist eine Meinung, die ich verbreiten kann? Der Unterschied ist natürlich erstmal schon fließend und man kann es eigentlich gar nicht so genau sagen, was ist jetzt eigentlich Meinung, was ist jetzt eigentlich in dem Sinne beweisbar und Tatsache, über die man berichten kann. Viele Dinge, die so landläufig als Tatsache bezeichnet werden, wären, wenn man sie wirklich mal genauer unter die Lupe nehmen, niemals beweisbar und sind de facto eigentlich Meinungen. Das geht so weit...
Ist das eine Tatsache, dass es keine Tatsachen sind?
Bestimmt. Das geht so weit, dass selbst vor Gericht das, was dort so als Beweise eingetragen wird, wenn man sie jetzt vergleichen würde mit mathematischen Beweisen in der Naturwissenschaft, in der Mathematik,
Ja, aber mathematische Beweise und naturwissenschaftliche Beweise sind ja sowieso eine ganz andere Sache und naja.
Eben.
Also es ist völlig daneben. Ist der Beweisbegriff wird ja zum Beispiel auch in Sozialwissenschaften verwendet, teilweise
aber
noch.
Aber hat dort eigentlich eine ganz andere Bedeutung in dem Sinne, als es in den Naturwissenschaften, in der Mathematik hätte. Also ja. Sprich, so stichhaltig sind diese ganzen Sachen. Und so stichhaltig sind diese ganzen Dinge, die wir als Tatsachen ansehen, in dem Sinne nicht. Und das geht schon so weit, dass je nach dem... Ja, Voraussetzungen, die ich jetzt im Prinzip für meine Denkweisen ansetze, je nach Aktion im System oder Stellung der Logik oder Stellung der Position, die ich einnehme, ganz andere Wahrheiten sich aus denselben, in Anführungszeichen, Tatsachen konstruieren lassen.
Naja, aber es, auf die Zurückführung auf den naturwissenschaftlichen Tatsachenbegriff ist ja auch Unsinn, weil es ist natürlich keine naturwissenschaftliche Tatsache, dass wir den 3. Oktober feiern, weil wir die Wiedervereinigung nach Artikel 146 gehabt haben und nicht nach 23. Und trotzdem ist es ganz klar eine Tatsache.
Wie gesagt, aber das ist so das Problem mit den öffentlichen Meinungen und dem öffentlichen Meinungs- oder Tatsachenempfinden oder was weiß ich, dass diese Sachen häufig einfach durcheinander geworfen werden. Und interessant ist vielleicht auch von daher, dass aber für den Schutz, also dem gesetzlichen Schutz der Meinung in dem Sinne es nicht darauf ankommt, wie jetzt der Wahrheitsgehalt dieser Meinung ist. Also eine Meinung ist auch dann zu schützen, wenn sie, ja, egal ob sie jetzt richtig oder falsch ist in dem Sinne, das zumindest meinte dann irgendwann mal ein entsprechendes Verfassungsgerichtsurteil. Das ging damals, glaube ich, über irgendein Gefangenenurteil hieß das, glaube ich. In irgendeinem Gefängnis haben irgendwelche Insassen dort ihre Meinung im Prinzip kundtun wollen und das sollte wohl verboten werden. Das ging nachher dann entsprechend nicht durch. Egal.
Ja, ich denke, dann liefere ich dir doch jetzt die Musik, die du da so dringend haben willst. Also die Musik ist elektronische von Fresh Body Shop heißen die. Das Album heißt Tasteless. Das heißt, wenn es euch nicht gefällt, ist schon passend benannt. Also dann bis gleich wieder. Ja, hallo, hier ist wieder Def Radio bei Radio 4FM mit dem Thema Datenschutz. Können uns zuhören im Äther auf 102,6 MHz oder im Livestream auf ulm.cc/dev/radio und dann auf Stream klicken. Oder natürlich auf der 3FM-Seite auch einfach den Livestream aktivieren. Tobi, du wolltest uns noch was zur Meinungsfreiheit und zu Grenzen erzählen.
Ja, wir waren bei Grenzen der Meinungsfreiheit. Allgemein über die Länder, also in allen möglichen Ländern, gibt es eigene Artikel natürlich, die Meinungsfreiheit beschreiben. Allgemeiner Konsens eigentlich, wo die Meinungsfreiheit in dem Sinne aufhört, ist bei solchen Dingen wie Schutz der persönlichen Ehre, Schutz vor Beleidigungen, vor Verleumdungen. Irgendwie seltsam, einig sind sich die Staaten bei Weitergabe als geheim klassifizierter Information, das mögen sie alle nicht.
Das ist echt überraschend, ja.
Dann zum Beispiel eine übermäßige Kritik an eigenen oder ausländischen höchsten Staatsvertretern, das finde ich schon sehr interessant.
Ja, ich meine, das ist halt die alte Majestätsbeleidigung, die da noch ein bisschen rumschwirrt.
Dann Grenzen der Sittlichkeit und des Jugendschutzes. Also immer wieder sehr beliebt. Grenzen der öffentlichen Sicherheit, das ist insbesondere, wenn wir jetzt sowas haben wie Ministerium für Heimatschutz oder dergleichen, sicherlich auch nicht so uninteressant. Und lauterer Wettbewerb, zum Beispiel durch Herabsetzung der Ware oder der Dienstleistung eines Konkurrenten. Also ich darf mich nicht abschätzig über das, was ein anderer...
Wenn ihr die Cola von Produzent XY trinkt, dann schmilzt euer Kopf.
Ja, das darf ich nicht sagen.
Also insofern ist die Frage, inwieweit eigentlich vergleichende Werbung, die jetzt gerade erst eingeführt ist, dann überhaupt legal wäre. Aber seltsamerweise gerade in den Ländern, die da besonders auf die Meinungsfreiheit pochen, und also die haben das immer schon durchgehen lassen. Was interessanterweise nicht so ganz einig ist in den verschiedenen Staaten, sind solche Themen wie Rassendiskriminierung oder Volksverhetzung, Aufstacheln zu Hass, Gewalt, Willkürmaßnahmen oder ja, insbesondere wenn es um die nationalsozialistischen Themen geht. Da ist jetzt Deutschland zum Beispiel sehr einschränkend, aber andere Länder wie zum Beispiel die USA, sagen wir mal, sind da toleranter und lassen das zum Beispiel unter Meinungsfreiheit gelten.
Ja, das ist natürlich dann auch eine Sache, inwieweit das die eigene Geschichte ist. Ich meine,
natürlich. Also ja. Insofern, ich finde es in dem Sinne ganz gut, dass Deutschland da ein bisschen sensibler ist. Andere Länder haben diese Geschichte nicht. Die können da es sich leisten, etwas toleranter zu sein und das einfach als politische Äußerungen in dem Sinne, die dann auch zu schützen wären, dann gelten lassen. Ja, Beispiele, wo es vielleicht kritisch ist mit der Meinungsfreiheit. Da gab es zum Beispiel in den USA mal Websites von irgendwelchen Abtreibungsgegnern, die mal alle Namen und Adressen ihrer, irgendwelche Ärzte und Kliniken, die in den USA halt Abtreibungen vornahmen, veröffentlicht haben. Und das umfasste halt auch die Privatadressen der Ärzte. Und wenn nun zufälligerweise mal irgendeiner der Ärzte einen Unfall hatte oder aus Krankheitsgründen starb, dann wurde der entsprechend durchgestrichen. Dagegen gab es dann mal eine Klage, dass das sowas wie eine Aufforderung zur Gewalt sein könnte gegen diese Abtreibungsärzte. Das ist allerdings von den entsprechenden amerikanischen Gerichten abgeschmettert worden und das ging wegen Meinungsfreiheit durch. Also die mussten weder die Inhalte vom Netz nehmen, noch auch nur die Formulierung oder irgend sowas ändern. Ein anderes Beispiel, an dem wir sehen, dass das mit der Meinungsfreiheit kritisch sein könnte, das war zum Beispiel mal dieser Karikaturenstreik. Damals wurden 12 Karikaturen vom Propheten Mohammed in einer dänischen Zeitung, ich glaube Jyllands Posten, ja, hieß die, im September 2005 veröffentlicht. Das hat, sagen wir mal, die Gefühle vieler Muslime verletzt und wurde dann in den ganzen islamischen Staaten ziemlich hoch gepusht. Im Gegenzug haben dann viele westliche Staaten und deren Zeitungen diese Karikaturen dann erst recht mal veröffentlicht, damit man weiß, worüber man redet, was dann natürlich den Unmut noch mehr gefördert hat. Also sprich, hier geht es mehr um das Verletzen von Gefühlen, das Verletzen von Ehre, die Beleidigung in dem Sinne und wo man vielleicht sensibel sein sollte oder auch nicht. Also sprich, da ist gerade so dieser fließende Übergang zwischen Sensibilität und Selbstzensur wieder.
Ja, wobei es dann nicht nur Selbstzensur ist, sondern auch, naja, wenn wir sagen, Direktzensur, gehen wir mal in ein anderes lustiges Land, zum Beispiel Bayern.
Jetzt gehst du aber zu den Exoten.
Ja, ich meine, da gibt es ja auch so schöne Dinge wie Faschingsumzüge. Und naja, da gibt es auch schon schöne Festwagen erwägen und da werden halt so Leute auf die Schippe genommen und kritisiert. Und naja, da war halt jemand so lustig und gedacht, das können wir doch auch mit dem Papst machen.
Ja, sag mal, bist du verrückt?
Ja, genau. Und dieser Wagen wurde dann eben auch nicht zugelassen. Das ist dann, also nicht immer die muslimische Welt, sondern wir müssen gar nicht weit weglaufen. Hier so. Gerade von oben müssen wir eigentlich nur über die Brücke laufen, um da mit religiösen Leuten in Kontakt zu treten, die sich da vielleicht stark angesprochen fühlen, wenn man solche Dinge macht.
Wie gesagt, Political Correctness ist so eine
typische Frage im Prinzip jetzt, bei der man so in einem fließenden Übergang zwischen Selbstzensur und was man eigentlich vom guten Ton her unterlassen sollte, sitzt. Also sprich, auch diese Sachen sind nicht mehr so ganz eindeutig zu bewerten. Ja, da wären wir eigentlich dann fast schon bei auch beim Übergang zu Presse, Funk und Fernsehen. Sind jetzt in dem Sinne zum Beispiel jetzt wieder in diesem Grundgesetz Artikel da ebenfalls geschützt. Da heißt es irgendwie Pressefreiheit und Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunkfilm werden gewährleistet und Zensur findet nicht statt. Ja, und auch wieder in den Schranken von Vorschriften allgemeiner Gesetze, gesetzlicher Bestimmungen zum Schutze der Jugend, Recht der persönlichen Ehre.
Ja, wobei, wie gesagt, also mit Zensur üblicherweise Vorzensur gemeint ist.
Die Vorzensur des Staates in dem Sinne.
Ja. Also es gibt durchaus Dinge, die produziert werden könnten, würfen und die dann zum Teil auch einmal ausgestrahlt werden, bevor sie dann in den Giftschränken verschwinden und nie wieder gesehen werden.
Und manchmal haben wir in Deutschland das durchaus gehabt, dass es nicht so weit kam, dass es in den, überhaupt die einmalige Ausstrahlung gegeben hat. Auch das ist wieder teilweise Bundesland unterschiedlich. Ich denke da mal an eine gewisse Folge von Scheibenwischer, die in Gesamtdeutschland ausgestrahlt wurde. Nur in Bayern war man irgendwie der Meinung, das sei jetzt ein bisschen zu einseitig politisch und sie mögen doch bitte diese Inhalte nicht auf diese Art bringen. Und nachdem die sich nicht haben reinreden lassen, hat man kurzerhand halt einen Heimatfilm nur in Bayern in der ARD gesendet, was wiederum dazu führte, dass die entsprechende Scheibenwischer-Folge dann innerhalb des nächsten Monats in vielen Tonhallen per Videorekorder und Großleinwand gezeigt wurden. Und die Leute sind massenweise gegangen und haben sie sich nun gerade angesehen, denn nun wurden sie neugierig.
Ja, und vor allem aus dieser Folge von Scheibenwischer wird eigentlich auch in jeder Berichterstattung über die Serie Scheibenwischer Ausschnitte gezeigt, auch und gerade in Bayern.
Ja, natürlich. Und das ist netterweise eigentlich das Zeichen, dass, sagen wir mal so, diese staatliche Zensur, wenn sie denn ab und zu mal versucht wird, zum Glück nicht so richtig funktioniert, weil dafür ist das System doch zu durchlässig, dass man so richtig ganz vertuschen könnte und die Bevölkerung vor allem zu widerwillig, um sich das gefallen zu lassen.
Naja, ich meine, das ist jetzt das für Politik-Sendung, aber es gibt ja auch, wenn du über die Zensur redest, ja, ist das bei Scheibenwischer die Sache natürlich, jeder weiß, dass es die Serie gibt, also naja, wenn er sich für solche Sachen interessiert. Und wenn er sich für Scheibenwischer interessiert, dann weiß er auch, dass es an diesem Tag eine Folge geben sollte und merkt dann auch, dass da so ein seltsamer Heimatfilm kommt. Aber es
du
gibt...
Du meinst, der wundert sich?
Ja, es könnte sein, dass sich Leute wundern, wenn da andere Dinge kommen, als so im Programmheft drin stehen und als sie erwarten würden.
Ach, ich meine, das kann ja
auch
passieren.
Ist schon mal vorgekommen.
Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus will, kritisch wird es, wenn du sowohl baden-württembergischen ARD und bayerischen ARD nebeneinander siehst, empfängst und dann plötzlich vergleichen kannst.
Ja, das ist ja auch höchst selten. Das würde ja nie irgendwo vorkommen. Ich weiß, es passiert oft genug. Nein, aber wo ich hinaus wollte eigentlich, die Sache wird erst dann interessant, wenn man dafür sorgt, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie irgendetwas nicht wissen. Und das geschieht zum Beispiel mit dem zweigeteilten Index, den wir haben. Also wir haben so eine schöne Liste verbotener und jugendgefährdender Schriften. Und dann gibt es so einen Teil, der ist Einsicht, den kann man einsehen, und einen anderen Teil, den kann man eben nicht einsehen.
Was wäre jetzt die Frage natürlich, die mir auf der Zunge brennt, steht in dem drin, den wir nicht einsehen können? Du hast nicht zufälligerweise irgendwie
Zugriffe? Nein, ich habe hier gerade keine Kopie davon dabei.
Schade. Sehr bedauerlich.
Nicht wahr, aber wie gesagt, das ist eine Sache, wo es wirklich interessant wird, wenn man den Leuten Sachen verheimlichen kann und naja, ihnen auch nicht mal sagen, die nicht mal merken, dass sie etwas Heimliches bekommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die schönen, immer so schön genannten Killerspiele anschaut, dann gibt es da durchaus auch Publikationen, über die man auch gar nicht berichten darf in irgendwelchen Gamer-Zeitschriften.
Du redest jetzt von Studien, die man dann gar nicht erst zitieren darf. weil nein, ich meine, sie die falschen Ergebnisse haben.
Nein, ich meine, es gibt so schöne Spielezeitschriften, mhm, in denen man diese wunderbaren, objektiv, sachlich gut recherchierten Berichte über irgendwelche Computerspiele, die gerade frisch rauskommen, nachlesen kann. Und naja, man wird da nie einen Bericht von einem dieser Spiele finden und man wird auch nie eine, man wird nicht mal eine schlechte Rezension eines dieser Spiele da drin finden.
Du meinst, es darf nicht mal erwähnt werden, dass das Spiel existiert?
Effektiv, ja. Also es hat damit angefangen, man darf keine Werbung dafür machen, okay. Man darf ihn nicht ausführlich rezensieren, aber inzwischen, das Spiel gibt's einfach nicht, also.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, häufig haben diese Negativ-Meldungen, wie bei CD-Covers zum Beispiel, also die Warnung, diese CD enthält möglicherweise Inhalte, explizite Sprache,
wie beim Ärztealbum ab 18.
So nach dem Motto, Eltern, achtet darauf, dass eure Kinder nicht die falschen CDs hören, denn dann kriegen sie böse Ausdrücke oder dergleichen. In der entsprechenden Szene oder was weiß ich, gilt es mittlerweile, wenn eine CD sowas nicht draufstehen hat, dann lohnt sich der Inhalt nicht.
Ja, natürlich. Ich meine, das war ja schon immer so. Das war im Mittelalter genauso. Wir haben gesagt, okay, man gilt bloß eigentlich als wirklich intelligenter Mensch, wenn man auch 4 oder 5 Bücher hat, die auf dem Index draufstehen.
Ja, das ist der Selbstdenkende oder zumindest der sich dafür hält. Ja, wie gesagt, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder so die Frage, wo... Jetzt haben wir hier teilweise die Beispiele wieder angekratzt, in denen diese Einschränkungen der Pressefreiheit benannt sind, wo sie eigentlich nicht so hingehören. Ist natürlich auch die Frage, gibt es Grenzen der Pressefreiheit oder die sie haben sollte in dem Sinne? Und da seien jetzt mal Beispiel angeführt, wie zum Beispiel die Paparazzi beim Tod von Diana. Das war, glaube ich, im Jahr 1997, wenn ich mich nicht ganz täusche. Als Diana mit ihrem damaligen Lebenspartner, ich glaube Prinz Al-Fayed,
Dodi ist der Vorname, fast
James. Dodi, ja, danke. Bei einem Autounfall ums Leben kam, bei dem sie vorher eine wilde Verfolgungsjagd von Paparazzi gemacht haben durch die nächtlichen Straßen von Paris und irgendwo in einem...
Ja, aber soweit ich weiß, schließt die Pressefreiheit keine Verstöße gegen die StVO oder was auch immer äquivalent in Frankreich dazu ist ein.
Also. Richtig, also all diese Sachen, die damals der Presse vorgeworfen worden sind, im Prinzip eigentlich keine Verstöße gegen die Pressefreiheit, sondern alles eigentlich...
Ja, und auch keine Ausnutzung dergleichen, sondern
einfach zu schnell gefahren. Verstöße eigentlich gegen die gegen konkrete Gesetze, also
ja, wie zum Beispiel unterlassene Hilfe. Hausfriedensbruch, Belästigung, Stalking,
unterlassene
Diebstahl haben wir
auch, damals.
Verstoß und Recht am eigenen Bild. Also solche Dinge existieren ja alle.
Also sprich, und trotzdem, was weiß ich, die Frage, inwieweit da die Presse teilweise einfach zu weit gegangen ist in dem Sinne. Oder möglicherweise üblicherweise zu weit geht. Anderes Beispiel, das auch im Prinzip nicht so direkt die Pressefreiheit, sondern ja, im Prinzip Überschreitung der Kompetenzen angeht, wäre das Geiseldrama von Gladbeck seinerzeit in Nordrhein-Westfalen. Damals haben ein paar Bankräuber im Prinzip ein paar Geiseln in einer Bank genommen und unter anderem sich dann einen Bus kommen lassen, was weiß ich, indem sie die alle abtransportiert haben. Und dann haben sie sich ein Auto besorgen lassen, indem sie immer noch die Kassieren und dann mitgenommen haben. Und noch eine andere Geisel und dann kam irgendwie noch die Freundin von dem einen Bankräuber dazu, die ist dann mit zugestiegen und dann...
And your fucking point is?
Naja, die Presse hat damals ziemlich aktiv ins Geschehen eingegriffen, boten damals den Geiselnehmern einerseits ein öffentliches Podium, um sich selbst darzustellen, teilweise mit Live-Interviews in Radio und Fernsehen. Sie brachten den Geiselnehmern Kaffee ans Auto, boten sich als Lotsen zum Flughafen an, haben eigenmächtig ohne Abstimmung mit der Polizei Verhandlungen mit den Geiselnehmern geführt. Immerhin haben sie damals 5 Geiseln auf die Weise freigekriegt. Haben eine am Verbluten seiende Geisel zum Notarzt gebracht, was erstmal soweit gut ist.
Nein, aber, wir haben einen Anruf, das ist unglaublich.
Nicht ohne sie nochmal, entsprechend in die Kamera zu halten und
ja, das auszuschlachten. Schauen wir doch mal, wer da hier anruft und was er will. Hallo, 3FM? Ah, okay, müssen wir noch
extra abnehmen. Apparat.
Ja. Hallo, Radio 3FM? Ja. Okay, das kann passieren.
Was ist passiert?
Ach, das war so ein wunderbares Sie haben eine SMS-Kurznachricht.
Hey, schön. Und hast du sie gelesen, gehört oder sonst?
Nein, ich habe einfach wieder aufgelegt.
Na jedenfalls...
Das müssen wir hier nicht unbedingt haben.
Das war dann damals teilweise aktive Behinderung der Polizeiarbeit, ins Geschehen eingreifen und teilweise unverhältnismäßiges und unverantwortliches Verhalten der Presse. Alles in dem Sinne eigentlich nicht über die Pressefreiheit abgedeckt, teilweise gegen explizite Gesetze verstoßen.
Ja, wo man sagen muss, da ist natürlich schon ein entsprechendes Interesse von der Presse auch dahinter, was im Groben auch von dem Auftrag abgedeckt ist, weil sie sollen ja die Leute unabhängig informieren. Und ich meine, das System der Polizei ist ja immer so wenig Informationen wie möglichst irgendwie nach außen dringen zu lassen, um den Informationsfluss zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass niemand mit irgendjemandem kommuniziert, dass man nicht haben will und solche Dinge. Und da steht es natürlich oft eigentlich im Widerspruch, gerade bei solchen Dingen. Und natürlich die Frage, inwieweit ist die Einmischung dann noch abgedeckt oder auch allgemein ethisch okay?
Da du gerade auf Ethik kommst.
Ja, natürlich. Solche Sachen wie Presseethik, also Pressekodex gibt es natürlich auch.
Ja, da wurde seinerzeit mal vom Deutschen Presserat 1973 ein sogenannter Pressekodex vereinbart, in dem Verleger und Journalisten sich ein paar Grundsätze zurechtgelegt haben, wie sie eigentlich Berichterstattung machen wollen. Dieser ganze Pressekodex hat in dem Sinne eher freiwilligen Charakter. Es gibt keine wirklichen Sanktionen, die da erhoben werden. Mit Einschränkung. Also es gibt Sanktionen in der Form, dass von einem Presserat eine Rüge erteilt werden kann, dem entsprechenden Journalisten oder dem entsprechenden Nachrichtenmagazin, und dass sie diese Rüge dann auch irgendwo mal abzudrucken haben. Aber das ist, glaube ich, auch schon das schwerste Geschütz, das der Presserat dort auffahren kann. Und dieser Kodex gilt explizit wohl nicht für Rundfunk- und Online-Medien. Also wir sind hier nicht an sowas gebunden in dem Sinne. Was sind das für Regeln?
Wir hatten natürlich auch ordentliche Probleme, hier irgendetwas abzudrucken. Also.
Ja, natürlich. Nee, was sind das eigentlich für Regeln, die da so beschlossen worden sind? Das sind zum Beispiel solche Dinge wie eine Quelle allein gibt noch keine Nachricht, also sichere dich immer über mindestens 2 Quellen ab.
Und ich meine, wie viele Leute sich dran halten, haben wir letztens erst gesehen, wo Google News eine mehrere Jahre alte Katastrophenmeldung bezüglich eines Finanzunternehmens wieder rausgespuckt hat. Und was hatten wir? AP, also Associated Press, hat das Ding einfach genommen und ungelesen weitergegeben. Und jede Menge Journalisten haben dann die AP-Meldung genommen und auch unüberprüft einfach wieder abgedruckt.
Ich weiß gar nicht, was du hast. AP ist doch zuverlässig.
Ja, und ich weiß gar nicht, also der Kurs von diesem Unternehmen ist dann, 70% oder ähnliche Dinge runtergegangen an einem einzigen Tag.
Der richtige Zeitpunkt,
bis die Leute dann danach gemerkt haben, ach meine Mama, das kommt mir wieder bekannt vor, Déjà-vu again. Ach so, ja.
Gottes Willen, haben die die Nachrichten so aufmerksam gelesen, dass sie mehrere Jahre später die Nachrichten noch so genau rezitieren konnten?
Ach, ich habe den Inhalt jetzt nicht genau, aber irgendwas war spezifisch drin, dass man sich denken kann, warum das doch schon mal passiert. So nach dem Motto, warum war der doch schon mal gestorben?
Ach jetzt. Kleinkram.
Eben, ja. Also wie gesagt, ja, das ist eigentlich, was man unter journalistischer Seriosität und Professionalität eigentlich erwarten würde.
Ja, wie gesagt, sich einerseits absichern in den Quellen, dann zum Beispiel bei Konflikten wäre es doch ganz nett, wenn man mal beide Seiten hören würde und über beide Seiten dann auch berichten würde.
Das ist ja Unsinn, da verbraucht man doppelt so viel Platz. Also.
Naja, Entschuldigung. Oder ein Journalist sollte sich aus Prinzip keine Sache so zu eigen machen, also nicht mal eine gute Sache wirklich zu eigen machen. Sprich, er soll immer eine gewisse kritische Distanz zum Thema beibehalten. Auch wenn das jetzt sogenannte
Embedded Journalists sind, die genau wissen, dass sie dieses Land nicht lebend verlassen, wenn sie was Falsches sagen.
Wie gesagt, eine gewisse Distanz solltest du zum Thema und es nicht unbedingt gleich zu deinem Herzblutthema machen.
Ja, genau.
Naja. Ja. Damit kämen wir dann eigentlich wieder ein bisschen zu einem anderen Unterthema.
Nein, vielleicht, ich meine, da haben wir jetzt natürlich ein anderes Thema, nämlich was steht eigentlich so guter Presse dann noch entgegen, weil naja, wir sagen jetzt Meinungsfreiheit und Rezipientenfreiheit und man darf sich informieren über das, was eigentlich da gesendet wird. Aber das ist natürlich auch, eigentlich setzt es ja voraus, dass man sagt, okay, das ist noch was Gutes und was Brauchbares, was veröffentlicht wird, das man lesen kann. Und ich meine, dieser Kodex versucht ja eigentlich, das zu gewährleisten. In einem gewissen Stück. Aber die Frage ist natürlich, wer hält sich da eigentlich noch dran? Also wenn wir uns jetzt selbst bei ARD und ZDF die Nachrichten anschauen, dann, naja, ist die Sache eigentlich relativ eindeutig, wer im Irak da die Guten sind.
Naja, wie gesagt, auch das sind natürlich jetzt so ein bisschen Wechselwirkungen.
Und ich meine, die ARD und ZDF sind ja wirklich noch die Guten in der Hinsicht. Also,
du meinst die Seriösen?
Ja, ich meine, seriös, gut. Ich meine, wenn wir dann anschauen, was da bei den Privaten an Infotainment da geboten wird, dann muss man auch sagen, okay, hier so ein bisschen Krieg und dann ein bisschen Wiesen und dann ein bisschen aktuelle Dirndlmode und dann ein bisschen, welcher Promi tut was, was eigentlich niemanden interessiert, wenn es der Nachbar wäre.
Moment, du zitierst aber ein eindeutiges RTL-Schema, wie ihr ihre Nachrichtensendung immer aufgebaut ist. Also
ich habe jetzt explizit keinen Sender genannt.
Die ersten 10 Minuten, was weiß ich, bis im anderen Sender die Nachrichten anfangen, sind sie noch relativ seriös, da sind noch die harten Themen und dann, wenn die im anderen Sender die Nachrichten dann beginnen, fängt es dann an mit den weichen Themen wie ja, gerade so Dirndlmode, was ist auf der Wiesn und was die Leute dann wirklich ihrer Meinung nach interessiert.
Na klar, die Frage ist natürlich auch, ich meine, solche Sachen recherchieren, mehrere Meldungen lesen, mehrere Quellen haben, dann positive und negative Seiten finden, also bei beiden Seiten, die man hat, oder auch eine dritte und vierte Meinung einholen und solche Dinge, das kostet Zeit, das kostet Geld, das ist alles Arbeit, das muss man gut machen und naja, am Ende kommt es ja, ich meine, das Problem dabei ist, am Ende ist so eine Zeitung ja ein Träger für Werbung.
Und du meinst so Hauptauftrag?
Ja, ich meine, die Sache ist beim Fernsehen und bei Zeitungen eigentlich das Gleiche. Der Kunde ist nicht der Typ, der den Fernseher anschaltet. Und das sind auch nicht die Leute, die das Ding am Zeitungsstand kaufen, sondern das sind die Leute, die die Werbung drin schalten. Also so eine Faustformel ist, mit dem, was man am Zeitungsstand zahlt, kriegt man die Zeitung geliefert. Beziehungsweise produziert und geliefert. Aber jetzt rein materiell produziert. Das heißt, alles, was drin steht, ist damit nicht abgedeckt rein finanziell, weil das kostet einfach mehr.
Dazu fällt mir gerade ein.
Und das ist natürlich die Sache, will man wirklich einen mehrseitigen, gut recherchierten Bericht über die Umweltsünden einer bestimmten Firma haben, wenn die vielleicht gerne Werbung schalten würde oder auch nicht?
Hei, hei. Also dazu möchte ich vielleicht mal so viel sagen. Zum einen gibt es gab es zum Beispiel im Jahre 2001 Pläne des damals noch Daimler-Chrysler-Konzerns, mittlerweile heißt er jetzt wieder nur noch Daimler.
Ja, aber AG.
Entschuldigung. Eine journalistische Ausbildung nach den Richtlinien des Deutschen Journalistenverbandes anzubieten, mhm, in denen die Nachwuchsschreiber vor allem im Prinzip für und aus der Sicht des Unternehmens schreiben sollen.
Ja, also Embedded Journalism für Privatwirtschaft.
Und zwar wirklich im Sinne des Unternehmens. Also Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, das sind so im Wesentlichen ihr Metier. Und der eigene Konzern steht da im Wesentlichen im Mittelpunkt und nicht so sehr der Leser, der sich jetzt ein bisschen unabhängigere Informationen wünscht. Das Interessante dabei ist eigentlich, dass es solche Ausbildungslehrgänge gibt, wo die Journalisten das von klein auf so lernen.
Ja, ich meine, das ist dann wenigstens ehrlich, wenn man dann sagt, okay, ja, ich schreibe gute Berichte über Daimler Chrysler in dem Fall, weil ich habe ja auf der Daimler Chrysler School of Modern Journalism studiert.
Genau. Aber das lässt sich natürlich übertragen für jedes andere Unternehmen auch. Ja, dann sucht man sich halt seine neue Corporate Identity mit seinem Konzern in dem Sinne. Aber das ist jetzt eigentlich das, was man so über öffentlich oder von Öffentlichkeit verstehen würde. Nicht so sehr, was man eigentlich sich als Journalismus wünscht. Wobei die Sachen natürlich ausbildungstechnisch ineinander übergehen.
Ich meine, klar, stilistisch gut formulieren muss man ja natürlich immer noch und man muss natürlich die Fakten, die man dann noch hatte, auch so präsentieren, dass sie gut rüberkommen, und man muss natürlich immer noch Fakten prüfen, weil selbst wenn man als Material die Propagandaerzeugnisse des eigenen Konzerns hat, dann muss man ja immer noch korrekt wiedergeben.
Richtig, richtig. Man möchte ja nicht irgendwo direkt ertappt werden, dass man sich jetzt wieder in den Zahlen geirrt hat. Dass
ja, man möchte ja nicht zweimal auf einmal lügen.
Zum Beispiel. Nein, man kann viel netter eigentlich zum Beispiel einfach durch Selektion eine gewisse Richtung eingeben.
Ich meine, was man nicht berichtet, ist eigentlich genauso filtern, wie man über das, worüber man berichtet. Weil, naja, wenn man so ein Nachrichtenmagazin anschaut, dann hat man, was weiß ich, 15 Minuten minus Werbung und Wetter und Sport. Mhm. Und naja, dann sagen wir in 10 Minuten die Welt, was alles an diesem Tag passiert ist oder was alles Wichtiges passiert ist, das ist, naja, schon ein enormer Selektionsprozess und naja, da fällt viel weg.
Gibt es deswegen nicht extra Nachrichtensender, damit man, falls man es genauer wissen will, nicht da noch hingucken könnte, wenn man es möchte?
Ja, also es gäbe Nachrichtensender, die tatsächlich den ganzen Tag lang berichten. Das Schöne ist, wenn man zum Beispiel CNN oder so, dem großen Vorbild, mal wirklich länger zuschaut, dann stellt man fest, verdammt, das habe ich vor einer Stunde schon gesehen.
Ja gut, ich meine, das ist jetzt aber auch Sinn der Sache, dass man dort quasi einen Sender hat, in dem man mal zuschalten kann und dann innerhalb kurzer Zeit im Prinzip immer auf das aktuelle Geschehen gebracht wird. Also das ist so der Grundgedanke der Sache, und nur so die Hälfte bis ein Viertel der Zeit wird dann aufgewendet für besondere Sendungen, die über dieses sich ständig wiederholende Programm hinausgehen. Also wie zum Beispiel Hintergrundberichte, Kommentare.
Natürlich, die haben wir da natürlich auch.
Ja, damit kommen wir eigentlich zu der Frage Rolle der Medien. Also genauso wie solch ein Embedded Journalism in Konzerne eingebunden werden, ist eigentlich immer auch die Presse eingebunden in ihre Gesellschaft, in die Denkweise ihrer Gesellschaft. Das ist jetzt gar nicht in dem Sinne, dass das gesteuert unbedingt so sein muss, aber natürlich sind auch diese Journalisten aufgewachsen in einer gewissen Umgebung, haben gelernt in einer gewissen Umgebung, haben die Denkweise übernommen dieser Umgebung. Das heißt, sie berichten auch aus der Position dieser Umgebung. Das ist natürlich nun auch wieder eine Wechselwirkung, dass man einerseits ja, was weiß ich, geben Sie quasi diesen Konsens der Gesellschaft, in der Sie sich befinden, der nicht der Konsens einer anderen Gesellschaft gleich sein muss, kontinuierlich wieder. Auf der anderen Seite verändern Sie natürlich auch diese gesellschaftliche Sichtweise, weil Sie neuen Input im Prinzip der Gesellschaft geben.
Ja. Und das ist jetzt völlig ohne Stichpunkt, prima Zeitpunkt, wieder Musik zu spielen, weil du hast schon wieder Ewigkeiten gelabert.
Entschuldigung.
Ja, das ist gut. Wir sind ja eigentlich da, um was zu erzählen und naja, aber wir brauchen auch Musik zum Auflockern. Also es gibt wieder Musik vom Album Tasteless. Also ich habe eigentlich gedacht, mit einem Halbstunden-Album kommt man hier durch, dass man es das komplett spielen kann, aber naja.
Du meinst, wir haben jetzt eine halbe Stunde Musik?
Nein, das wäre ein bisschen extrem, aber naja, sagen wir 7 Minuten oder so. Also kommt wieder Musik, Album Tasteless von Fresh Body Shop. Viel Spaß. Ja, das war wieder Fresh Body Shop mit Musik aus dem Album Tasteless. Wir sind wieder bei Radio Free FM auf der, naja, okay, ja, im Radio Free FM, der Sendung Def Radio auf 102,6 MHz im Äther und auf der Seite umttc.de/def/radio auf Stream klicken und reinhören oder beim Free FM Org Chat, Stream auch reinhören. Sucht euch selber aus. Könnt natürlich auch auf umttc.de/def/radio Chat mit uns labern. Aber ansonsten, ja, genießt einfach das wunderbare Wetter und hört uns zu, wenn Tobi noch weiter über Meinungsfreiheit redet.
Also, wir waren gerade eben noch bei der Rolle der Medien und haben darüber geredet, dass es eigentlich so eine Art dominante kulturelle Ordnung gibt. Das heißt, in einer Gesellschaft gibt es eigentlich immer sowas wie einen Konsens der Mehrheit, einen kulturellen Konsens in einer Gesellschaft. Und da sich nun die Medien selbst auch in dieser Gesellschaft bewegen, führt das oft dazu, dass viele Ereignisse auf eine ganz ähnliche Weise von der Gesellschaft und natürlich auch von den Medien gesehen werden. Auch der umgekehrte Weg, die Dekodierung, das Verstehen im Prinzip von Nachrichten läuft auf ähnliche Art, innerhalb von vorstrukturierten Grenzen eben. Und es bringt dann auch wieder eine gewisse bevorzugte Deutung irgendwelche Ereignisse mit sich. Das merkt man auch daran, wenn man wenn man bestimmte Ereignisse zum Beispiel sich ansieht, wie sie in Europa wahrgenommen werden oder wie sie zum Beispiel im orientalischen Raum wahrgenommen werden. Da können dieselben Ereignisse zu ganz unterschiedlichen Reaktionen der Bevölkerung und auch zu ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen der Bevölkerung führen.
Ich meine, wenn man auf das alte Beispiel zurückgeht, dann war die Reaktion ja im muslimischen Raum, also mit den Karikaturen natürlich, oh nein, die beleidigen unseren Propheten, und die europäische Reaktion war, oh nein, die regen sich alle furchtbar auf.
Ja, vor allem, die wollen uns jetzt vorschreiben, worüber, also dass wir jetzt uns in unserer Meinungsfreiheit begrenzen müssen und dergleichen. Ja, genau, solch ein Konflikt zum Beispiel.
Ja, ich meine, da ist auch die Sache, da unterscheidet sich ja auch, was eigentlich die Nachricht ist. Also in den muslimischen Ländern ist natürlich die Frechheit von uns die Nachricht, und bei uns ist die Nachricht, dass die sich so unglaublich aufregen und bei uns einmischen wollen.
Ja, das ist auch eine Frechheit.
Genau. Also was andere Kulturen tun, ist grundsätzlich eine Frechheit.
Kritisch kann man dabei jetzt sehen, also Medien tragen natürlich zur Meinungsbildung innerhalb einer Gesellschaft bei. Und alleine schon über was berichtet wird oder was nicht berichtet wird, beeinflusst dabei stark die Volksmeinung. Jetzt ist die Frage, wer kontrolliert die Medien? Wer kann das jetzt eventuell selbst beeinflussen? Also ohne, dass wir jetzt staatliche Medieneinfluss haben über Zensur oder dergleichen, kann natürlich auch der Inhaber eines Medienkonzerns oder einfach der Chefredakteur einer Zeitung einen enormen Einfluss nehmen.
Ja, um es kurz zu fassen, es gibt linke Zeitungen und eher konservative Zeitungen und auch grüne Zeitungen und andere Zeitungen.
Ja, solange es sich noch so auf diesem Niveau abhängt, ist das ja noch relativ harmlos. Außer
und dann gibt es natürlich noch die Propagandablätter, diverse, im Moment gerade nicht verfassungsfeindliche Organisationen, weil man es verkackt hat.
Ja, wie gesagt, auch da, das ist noch relativ harmlos. Solange wir genügend viele verschiedene Arten von Blättern in einer Gesellschaft haben, haben wir ja noch eine gewisse Auswahl. Ein schönes Beispiel wäre Italien. Da haben wir einen gewissen Interessenskonflikt mal eines Herrn Silvio Berlusconi gehabt, seinerzeit Ministerpräsident in Italien von 1994 bis 95, dann nochmal von 2001 bis 2006 und ich glaube mittlerweile schon wieder.
Ja.
Er ist unter anderem auch Inhaber mehrerer italienischer Fernsehsender, Verlage, Bauunternehmen, Versicherungsunternehmen und so weiter. Als Ministerpräsident konnte er dann einen großen Einfluss nehmen auf die staatlichen Fernsehanstalt RAI ausüben, während er gleichzeitig auch der Eigentümer der Konkurrenz Mediengesellschaft Mediaset war. Und beide Unternehmen zusammen kontrollierten damit ungefähr 90% des italienischen Fernsehmarktes. Recht bekannt ist zum Beispiel damals so ein Vorfall im Jahre 2002 geworden, während eines Staatsbesuchs in Bulgarien. Da hat er sich ziemlich darüber mokiert, dass zitiere das mal. Der Missbrauch, den die Biagis und die Santorus und die, wie heißt der nochmal? Lutazis am öffentlich-rechtlichen Fernsehen begangen haben, bezahlt mit Steuergeldern, ist kriminell. Es ist die Aufgabe der neuen RAI-Führung zu verhindern, dass so etwas nochmal vorkommt. Was ist eigentlich da passiert? Da haben wir zwei Journalisten und einen Komiker in einer RAI-Sendung Kritik an Berlusconi geübt. Und er nutzt hier nun gerade so den Einfluss, um mehr oder weniger diese Leute rauswerfen zu lassen, beziehungsweise rauszuekeln. Diese entsprechende Äußerung von ihm wurde dann, glaube ich, in irgendwelchen Zeitungen als bulgarisches Edikt bezeichnet. Aber wenn wir uns jetzt nochmal die Medienstruktur in der Welt anschauen, dann stellen wir auch fest, in der Welt haben wir mehr oder weniger als 10 transnational agierende, auch börsennotierte Konzerne, die, was weiß ich, Medien im ganz großen Stile verbreiten. Also das sind dann zum Beispiel Organisationen wie AP und DPA oder was weiß ich, von denen dann die alle anderen entsprechend abschreiben. Und dann haben wir noch ein paar bis zu 90 transnationale, regionale Konzerne, die eher nur so im ganz, ganz Kleinen agieren. Und naja, im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, wie du vorhin schon mal gesagt hattest, dass einige wenige Konzerne, was weiß ich mal, eine Nachricht rausbringen und alle anderen schreiben davon ab. Egal, ob die jetzt solide recherchiert haben oder nicht.
Ja, ich meine, das ist das eine Problem. Ich meine, es ist natürlich Aufgabe einer Nachrichtenagentur wie RP, solche Nachrichten zu veröffentlichen und dass andere davon abschreiben können. Mhm. Das gehört ja dazu. Aber ich sage es mal so, das war eigentlich eher das Problem mit der journalistischen Professionalität, dass sie es eben nicht überprüft haben. Ich meine, wenn es 10 Nachrichtenagenturen gibt, die auch unabhängig voneinander sind, dann hat man das Problem ja weniger. Aber das ist ja nicht so schlimm wie jetzt Italien oder nehmen wir Frankreich mit den Fernsehsendern, wo man sagen kann, ja okay, es gibt die staatlichen Fernsehsender und es gibt die Fernsehsender, die zufälligerweise vom gleichen kontrolliert werden. Was ja dann schon russische Verhältnisse sind, um das so zu sagen.
Naja, in dem Zusammenhang, wir haben ab und zu auch ganz, ganz seltsame Arten von Selbstzensuren in den entsprechenden Nachrichtenblättern. Also Beispiel, in der Heidenheimer Zeitung wurden wohl immer wieder mal irgendwelche Artikel, die vollständig fertig waren, einschließlich Bilder und eigentlich fast schon alles fertig gesetzt, trotzdem zurückgehalten auf redaktionellen oder chefredaktionellen Beschluss, weil halt die entsprechende Firma, über die man da berichtet hat, halt in den letzten 2 Jahren zu wenig Werbung geschaltet hat in der Zeitung. Dann wird halt über diese Firma nicht mehr berichtet.
Ach so, ja.
Dann wird die halt totgeschwiegen. Und umgekehrt gibt es aber auch den Einfluss, also zum Beispiel gab es mal im Jahre 2006, ich glaube in der 20. Ausgabe im Kapital einen Bericht, in der Zeitschrift Kapital einen Bericht namens Jäger der verborgenen Schätze. Das war ein relativ kritischer Artikel zur Deutschen Bahn und deren Börsengang, den sie durchführen möchte. Und irgendwann mal im Presseclub, ein Jahr später, hat dann der Chefredakteur dort mal rausgelassen, dass seit dem Erscheinen dieses Artikels die Bahn nicht mehr eine Werbeanzeige bei ihnen geschaltet hätte.
Ah.
Also auch von daher können Unternehmen sehr gezielt Einfluss auf die Presse nehmen, ob die jetzt gute oder negative Presse bei ihnen kriegen. Ja, was lässt sich sonst sagen? Abgesehen jetzt von der Presse haben wir natürlich jetzt etwas Neues. Neues relativ gesagt, also so in den letzten 10, 20 Jahren hinzugekriegt, das Internet. Das Internet hat nun diese Struktur, die wir vorher hatten, dass wir im Prinzip immer nur Radiosender hatten und irgendwelche Printmedien.
Du meinst halt die Unterscheidung zwischen Produzenten und Konsumenten, dass man sagen genau kann, es gibt einige wenige Leute, die sitzen am Drücker, also was weiß ich hier zum Beispiel an dem Hebel, und ich drehe dem Tobias einfach das Mikro runter.
Ja.
Und ihr alle dürft jetzt den Tobias nicht mehr
hören. Deinem Mikro immer noch an.
Und dann könnt ihr den Tobias hören oder auch nicht. Und es gibt halt alle anderen Leute, die dürfen das anhören oder auch nicht. Und naja, im Internet haben wir das eben nicht, weil naja, jeder, der Zugang hat, hat theoretisch eigentlich Schreibzugang, also praktisch auch.
Naja.
Ich meine, es fängt ja schon mit Usenets und Ähnlichem an, dass man sagen kann, okay, also nur einen lesenden Zugriff auf einen News-Server, das gibt's zwar als Angebot, aber eigentlich
macht nicht so richtig Sinn.
Ja, nimm dir einen Schreibzugriff und dann geht das in beide Richtungen. Und naja, so die ersten 50 Posts oder so, für die wirst du dann noch ins Kreuz genagelt, weil du alle Fehler durchmachst, die man machen kann. Aber an und für sich, jeder kann eigentlich schreiben. Und wenn man sich anschaut, aktuell irgendwelche Forenbeiträge oder Kommentarseiten, ich meine, wir haben ja auch ein Gästebuch auf unserer Seite. Jeder, der die Seite aufruft, kann auch was reinschreiben. Und ich sage, jetzt haben wir diese Grenze nicht mehr. Das Problem dabei ist, es gab eigentlich immer schon bestimmte Extra-Richtlinien für eben Autoren, für Veröffentlichungen, Leute, die Dinge veröffentlichen. Also das heißt jetzt die Imprimaturregel der Kirche, dass man sagen kann, Bücher darf man nur rausgeben, wenn man einen Stempel vom zuständigen Bischof hat.
Das ist aber eine Weile her.
Ja, natürlich. Oder entsprechende Regelung, dass man sagen kann, man muss sich an einen bestimmten Kodex halten oder man kann bloß diese und jene Dinge veröffentlichen und man ist zu Richtigstellungen verpflichtet in bestimmten Fällen und solche Dinge. Das alles gilt ja für ordentliche, nennen wir es mal, große Presse. Unternehmens hat man das Problem, was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Leuten, die da einfach sowas schreiben? Ist jeder, der in ein Forum was reinschreibt, ein Verlag oder einem Radiosender gleichgestellt? Oder gelten für den gar keine von diesen Regeln? Und naja, es gibt in dem Sinne keinen verantwortlichen Sinne des Presserichts, der dann auch dafür gerade steht, wenn da irgendwelche Schweinereien geschrieben werden. Und was ist mit der Möglichkeit, sich anonym auf einer Webseite aufzuhalten oder Dinge reinzuschreiben? Was ist die Möglichkeit, wenn man sich registrieren muss, dass man, naja, auch falsche Angaben machen kann und über Remailer und solche Dinge auch die Bestätigungs-E-Mail abfangen kann? Sprich, die Technik ermöglicht es eigentlich nicht nur jedem zu schreiben, sondern auch jedem so zu schreiben, dass keiner mehr weiß, wer es eigentlich war. Das heißt, ist dann, was weiß ich, der Betreiber von der Seite in der Haftung oder welche Dinge gelten dann eigentlich? Und das ist eine Sache, die sich der Gesetzgeber so einige Jahre anschauen hat müssen und sich gewundert hat, dass es sowas überhaupt gibt. Und manche Richter lassen sich vielleicht immer noch das Internet ausdrucken, wenn sie was lesen wollen. Und naja, aber inzwischen haben da entsprechende Leute schon gemerkt, dass es das gibt und dass da was getan wird und dass man muss doch was tun, denkt an die Kinder.
Denkt denn niemand an die Kinder?
Genau.
Ja, wo du die Sachen, die du jetzt so ansprichst, sind zum Beispiel Dinge wie Authentizität im Internet. Also wer bitte schreibt in Wikipedia, wer hat jetzt eigentlich Wikipedia verfasst?
Ja.
Welche Inhalte sind eigentlich zuverlässig in dem Sinne?
Das ja, ich meine, welche Zeug sind geprüft ja, und gesichtet und welche sind sicher? Das
ist ja letztendlich dann doch wieder Meinungsfreiheit, Meinungen, die im Prinzip kundgetan sind.
Naja, das Problem, wenn du das sagst, es gibt halt Sachen, die darf man sagen, wenn man sagt, ich meine, und es gibt halt Sachen, die sind dann andererseits wieder Probleme, wenn man sagt, das ist so.
Nein, sagen darf ich das, zumindest ja. In manchen Ländern.
Ja genau, in manchen Ländern. Dann haben wir noch das Problem, in welchem Land liegt eigentlich das Internet?
Wie war diese Aussage seinerzeit mal von Frau Tsipras?
Ja, man solle für die entsprechenden Zeiten, die da so jugendgefährdende Dinge anbieten, einfach Öffnungszeiten anbieten, die sich da an entsprechenden Öffnungszeiten für Stripbars und solche Dinge eben orientieren würden.
Pornografie im Internet bitte nicht vor 22 Uhr.
Genau, dann ist die Frage, welche Zeitzone bitte?
Das machen hat sie nicht so hier ganz verstanden.
Natürlich ja, das ist so. Ja. Das ganze Internet richtet sich nach unserer Zeitzone, dann ist die Sache gegessen. Ich meine, das hätte wenigstens noch einen minimalen Anspruch an Sinnvolligkeit. Wir sind relativ nahe an Greenwich-Zeit.
Na, mal hin.
Welche Zeit?
Und ich meine, genau genommen, wir liegen zwischen Greenwich und dem Nullmeridian von NetBeats. Also, du kennst du nicht diese Internetzeit von Swatch, die da so als Hype aufgeführt wurde?
Nein, ich fürchte, die kenne ich nur gerade nicht.
Wunderbar, also.
Ja.
Dann haben wir natürlich noch das Problem, wir kriegen hier Inhalte im Internet, die sind auf Deutsch. Mhm. Die sind, was weiß ich, geschrieben von irgendwelchen Dänen und die Seite wird gehostet von irgendeinem Amerikaner. Eigentlich, der arbeitet aber für den tatsächlichen Seitenbetreiber und der sitzt, was weiß ich, sagen wir mal Russland.
Danke.
Wenn jetzt was da auf Deutsch steht, sagen wir mal, gegen geltendes deutsches Recht verstoßen würde, wenn es ein Deutscher sagen würde, was tun wir dann eigentlich? Muss man da was tun? Kann man da überhaupt was tun?
Du meinst, manche Dinge sind nur deswegen erlaubt, weil sie kein Deutscher gesagt hat in Deutschland?
Ja, das ist noch die Frage. Müssen wir die Seite dann sperren? Müssen wir denn die hessische Internetfiltertechnik anwenden?
Erzähl mal, was haben denn die Hessen neu erfunden?
Sie haben die Möglichkeit gefunden, DNS-Einträge nicht zurückzuliefern, weißt du?
Oh.
Krass, gell? Ich meine, man kriegt die IPs immer noch, wenn man die von woanders her hat. Also wenn man zum Beispiel nicht den DNS-Server seines Providers fragt, sondern einen, der irgendwo im Ausland steht, dann naja. Und nein, das ist ja alles verbotene Umgehungstechnologie, Hackerparagraphen, alles.
Ja, da kommen wir natürlich auch wieder zu so wundervollen Arten. Wie gehen die verschiedenen Länder eigentlich mit diesem neuen Phänomen Internet um?
Ja.
Was kann man nun eigentlich machen, wenn man ja Zensuren oder sagen wir unliebsame Inhalte vom Internet im Prinzip betreiben möchte. Da gibt es nun verschiedene Vorschläge. Eine Idee ist natürlich, man filtert böse Inhalte raus. Das kann man im Prinzip machen, indem man die entsprechende Site sperrt, die den Inhalt anbietet. Dazu muss man die natürlich zurückverfolgen und finden und man muss natürlich feststellen, dass die möglicherweise auch gespiegelt werden könnte. Eine andere Möglichkeit wäre...
Ich meine, es könnte auch jemand einfach diesen Müll abschreiben. Oder, was noch viel interessanter ist, es gab von Alma Freude mal dieses wunderbare Projekt, dass er gesagt hat, okay, es gibt Seiten, die kann man nicht von überall in Deutschland aufrufen, weil die gesperrt sind. Mhm. Ich biete hier den Dienst an, du kannst mich anrufen und mir sagen, welche Seite du gern hättest und ich hole mir die und ich lese die vor. Und die Sache ist dann natürlich vor Gericht gelandet. Okay. Das in Deutschland so schön ist. Und ist dann, nachdem der Richter festgestellt hat, oh nein, das ist ja eindeutig ein Performance-Kunstprojekt,
okay,
dann über die Meinungsfreiheit wieder freigesprochen worden.
Ja, was wir vorhin bei dem Artikel 5 des Grundgesetzes noch vergessen hatten, die Kunst ist in Deutschland noch, steht noch mal unter einem ganz besonderen Schutz.
Wie auch die Forschung.
Genauso wie die Forschung und Lehre. Haben also damit noch mal ganz andere, viel geringere Einschränkungen in dem Sinne.
Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum irgendwelche Kabarettisten die Dinge sagen dürfen, die sie da sagen, ohne sich so viele Sorgen machen zu müssen, ob sie dann von den ganzen Politikern, die sie hassen, verklagt werden.
Ja, eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass man einfach sagt, jede Site, die jetzt zum Beispiel irgendwelche Inhalte auf anderen Sites verlinkt, ist schon mal böse. Auch das sei jetzt im Prinzip verboten. Es wird dann teilweise versucht, wiederum zu umgehen, indem man sich dann von diesen Links wieder distanziert, möglicherweise pauschal, ohne sie gelesen zu haben.
Was natürlich auch irgendwie, naja, da gibt es ja so mehrere Argumente. Also erstmal die Sache, ja, diese Distanzierung ist natürlich völliger Unsinn. Weil man sagt ja, hier, diese Seite ist gut, klick drauf und geh hin und sagt, aber nein, die ist scheiße, die kenne ich gar nicht und ich habe nichts mit denen zu tun und ich finde die überhaupt nicht gut und die habe ich noch nie angesehen, aber geh hin. Und andererseits gibt es natürlich rein technisch dieses Problem, dass, naja, wenn man einen Link auf irgendwas setzt, dann, naja, man liefert nur eine Adresse. Man hat keine Ahnung, was dann morgen da ist oder in 5 Minuten oder in 10 Jahren.
Sprich, die Seite kann sich ja auch geändert haben seitdem.
Ja.
Und ich habe eigentlich keinen Einfluss darauf. Ich kann ja nicht immer dort nachgucken, was dort ist. Aber nun war es entsprechend auch mal was, weiß ich, in Nordrhein-Westfalen haben wir nette Gesetze, was weiß ich, im Innenministerium. Und zwar haben die da explizit solch ein Gesetz, was weiß ich, das bereits das Verlinken irgendwelcher bösen Inhalte, also Dinge wie zum Beispiel rechtsradikale Inhalte, bestimmte Formen der Pornografie oder dergleichen nicht verlinkt werden dürfen. Und wiederum hat jemand, um nicht zu sagen besagter Alvar Freude, mal auf seiner Site sich gerade dafür ausgesprochen, dass Zensur im Internet eigentlich keinen Sinn macht und dass man das weder unterstützen solle. Das hat er unter anderem, um zu zitieren, was für Inhalte denn das eigentlich sind, die dort verboten sind, ein paar dieser Inhalte explizit mal verlinkt. Ohne jetzt zu sagen im Prinzip, dass er die gut findet, im Gegenteil, dass er die durchaus sich schon davon distanziert. Aber wie es denn so kommen musste, wurde natürlich auch wieder verklagt. Interessanterweise verschwand seine Seite aus Google.
Ja, Google, also das müssen wir auch mal ganz nach oben
Google
legen und das nächste vom Stack
runterpoppen. Google ist nicht böse, in ja, keinem aber, Land.
Ja, wir sind jetzt immer noch bei Alvar Freude. Also.
Hat dann, was weiß ich, monatelange Gerichtsprozesse geführt, nur um erst einmal die eigenen Bußgelder im Prinzip von sich abzuwenden. Ich weiß gar nicht, er ist, glaube ich, nachher am Ende damit durchgekommen, aber er, glaube ich, bei der zweiten oder dritten Instanz oder sowas. Jedenfalls.
Naja, weil, naja, was da noch dazu kommt, zu sagen, dieser besondere Schutz für Künstler und Forschung gilt natürlich nur, wenn man sagen kann, okay, das ist Kunst oder Forschungsarbeit. Sprich, da muss sich ein Richter oder eine Gruppe von Richter oder auch irgendwelche Experten hinsetzen und sich das anschauen und sagen, heuer mei, das ist schon Kunst, oder?
Ja, wobei auch da gibt es natürlich noch gewisse auch Grenzen, die dann auch die Richter manchmal in der Kunst auferlegen, wobei man sich schon sehr schwer tut damit, wie man diese Grenzen nachher fassen soll und muss in dem Sinne. Also
ja, insbesondere mit der Verwendung von Nazi-Symbolen in Kunst gibt es da teilweise immer noch Probleme.
Ja, damit wären wir ja schon wieder fast bei Zensur, für die wir das Internet gar nicht brauchen. Also nach dem Motto, ein Nazi-Symbol durchgebrochen oder ein Nazi-Symbol mit einem Verbotsschild drauf, aufgedruckt auf Kappen oder auf Tüten oder sowas.
Ja, die Frage ist, das ist eine gute Idee, damit rumzulaufen. Oder?
Hat mal dazu geführt, dass der betreffende der diese Waren hergestellt hat und vertrieben hat in seinem Shop, dieser Shop-Inhaber, ebenfalls verklagt wurde. Dann in der zweiten Instanz hat er Recht gekriegt, da wurde das Urteil abgeschmettert und offensichtlich war die entsprechenden Behörden so gekränkt darüber, dass sie nicht durchgekommen sind, dass sie daraufhin in eine dritte Instanz gegangen sind. Also man kann nicht mal sagen, dass es vorschnell einer mal gesagt hat, okay, wir lassen das mal prüfen gerichtlich und lassen das entscheiden und dass dann der Betroffene vielleicht nochmal in die nächste Instanz geht, in die Revision, das ist vielleicht auch noch verständlich, wenn er aber dass die Stadt dann explizit drauf beharrt hat oder was weiß ich, dass sie diese Symbole, was weiß ich, wie ein Hakenkreuz mit das durchgestrichen ist, als rechtsnationalen Inhalt im Prinzip eingestuft hat und im Prinzip unter Strafe gestellt hat. Das war schon ein bisschen krass in dem Sinne. In der dritten Instanz ist er dann übrigens wieder freigesprochen worden und die entsprechende Stadt war überhaupt nicht begeistert darüber. Ja. Aber wir schweifen schon wieder ab.
Ach nein, tun wir überhaupt nicht, denn das können wir noch zu Google abschweifen. Ach, weil das ist wieder so eine Sache von wegen, ja, also wie vorher bei den Nachrichten ist eigentlich das Gleiche, Dinge, über die nicht berichtet werden, die passieren nicht und naja, Dinge, die man bei Google nicht findet, die gibt's auch nicht im Internet.
Nun ist Google eine Firma, die möchte in keinem Land anecken. Das heißt, die bieten einen besonderen Service an, dass man, also zumindest wenn man entsprechend von einer staatlichen Stelle kommt und den richtigen Briefkopf hat, ihnen schreiben kann, dass eine bestimmte Seite, ein bestimmter Inhalt in diesem Lande gegen Gesetze verstößt. Daraufhin setzen die sie auf einen internen Index und bringen zumindest in diesem betreffenden Land das Suchergebnis nicht mehr.
Ja, aber Sie schreiben dann dazu, dass etwas rausgefiltert worden ist.
Also das manchmal.
War bis jetzt bei mir immer so.
Manchmal.
Ja, du bist ja auch kein Chinese.
Ja, das gibt's auch in Deutschland. Also ja, die entsprechende Seite von Alva Freude war plötzlich nicht mehr zu finden.
Ja, aber wie gesagt, Deutschland gehört zu den Ländern, bei denen man erfährt, dass Dinge fehlen.
Zumindest das.
Ja. Wobei, die Sache ist natürlich, erfährt man das immer. Woher will man das wissen? Woher kriegt man dieses Bestätigung, dass man eben nicht gerade irgendwelche Ergebnisse vorenthalten bekommt? Ich meine, das ist die gleiche Frage wie, woher weiß man, dass man abgehört wurde?
Ja.
Die Polizei sagt es einem nachher.
Man sagt immer, ja, ich habe da dieses Klicken gehört oder dergleichen. Nein, glauben wir das tatsächlich noch in Zeiten digitaler Medien, dass wir da noch ein Klicken hören?
Ehrlich gesagt, ja.
Okay.
Also ich denke nicht, dass wir dieses Klicken loswerden, bevor die Lastleitung vollständig ausgetauscht, weggeworfen, neu gemacht und nochmal. Wahrscheinlich werden wir das Klicken noch haben in Zeiten, in denen da noch kein einziges Kabel und noch kein einziger Schalter mehr in der Technik drinsteckt.
Okay. Naja, interessant ist vielleicht ebenfalls nochmal zu hören, wie das verschiedene Länder jetzt machen, wenn die jetzt zensieren wollen. Da wäre zum Beispiel China, die einerseits einen sehr großen Ausbau ihres Internets gemacht haben. Sie wollen ja im Prinzip wirtschaftlichen Anschluss haben. Und andererseits eine Kontrolle über den Zugang zum Internet ausüben. Also ganz einfach, wem geben wir denn jetzt Zugänge zum Internet? Keinem Verboten unterliegen hier solche Dinge wie Handel, Online-Banking, Unterhaltung, Jobangebote, das ist alles unkritisch. Kritisch ist allerdings die Beschaffung einfach ungefilterter Nachrichten aus dem Web. Oder man versucht analog zur großen Mauer in China so eine Art Great Firewall einzubauen. Ja, die also, sind relativ erfolgreich damit nebenbei.
Ja, also auf dem Kongress letztes oder vorletztes Jahr gab es da auch einen Vortrag zu dieser Great Firewall of China. Mhm. Und effektiv besteht halt daran, dass es nur 3-4 Punkte gibt, an denen China überhaupt vom Rest der Welt verbunden ist. An diesen Punkten wird eben gefiltert.
Das ist natürlich dann relativ effektiv, wenn man das auf so wenige Sachen beschränken kann. Man setzt spezielle Polizeieinheiten zur Überwachung des Cyberspace mit ein. Betroffen sind hier vor allem dann ausländische Websites. Chinesische Webangebote müssen grundsätzlich bei den Behörden registriert und genehmigt werden. Also Pornografie ist eher fast noch ein Nebenschauplatz. 2004 wurden, glaube ich, mehrere tausend ausländische Websites von China gesperrt, also zumindest gefiltert.
Das waren dann teilweise so kleine Klitschen wie ARD und ZDF und BBC.
Also nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre. Ich glaube, 8600 Internetcafés wurden geschlossen. Und natürlich, man überwacht gewisse Einzelpersonen, Dissidenten, kritische Intellektuellen. Ach so, ja.
Ach, übrigens, sind zu den Internetcafés, also wenn man die benutzen will, da muss man natürlich auch Ausweis vorlegen, damit man auch weiß, wer da wann welchen Computer auf welche Art missbraucht hat.
Das ist weniger jetzt in China der Fall, wahrscheinlich sind die zu groß.
Nein, das ist schon auch
das,
der Fall.
Wüsste ich jetzt explizit, glaube ich, von... Wer war das nochmal, glaube ich? Ich glaube, das war sowas wie Kuba oder Vietnam, die das machen. Also wenn du ins Internetcafé gehst, musst du grundsätzlich musst einen Ausweis vorlegen, in da welcher auch, Zeit du an welchem Rechner warst, damit man das genau nachvollziehen kann. Vietnam war das. Die haben ebenfalls nochmal eine Spezialpolizeieinheit für Cyberkriminelle, haben eigenständige Suchmaschinen, die gezielt zu offiziellen staatlich registrierten Internetseiten leiten und natürlich Filterung von regimekritischen Websites, Angebote von Menschenrechtsorganisationen und natürlich von vietnamesischen Dissidenten im Exil. In Kuba macht man das Ganze, indem man den Zugang grundsätzlich nur mal auf ganz wenige Bürger beschränkt. Und da hat man auch wieder ein Ministerium zur Überwachung und Regulierung von Netzwerken und Telekommunikation. Und eigentlich hat man nur einen Zugang zu einem eigens von der Regierung ausgearbeiteten Intranet. Staatlicher.
Ja, ich meine, wieso soll man im sozialistischen Arbeiterparadies sich auch für diese imperialistisch-kapitalistische Propaganda da interessieren?
Netterweise gibt es einen Zugang zum World Wide Web, den aber im Wesentlichen nur Touristen haben.
Ja.
Ja, dann hätten wir noch Nordkorea, das ist jetzt das ganz Extreme. Die sind eigentlich total abgeschottet, haben, glaube ich, insgesamt nur Zugang zu ein paar chinesischen Inhalten noch und betreiben ansonsten die Kontrolle darüber, dass sie sehr genau auswählen, wer überhaupt Internetzugang kriegt.
Es geht ja auch noch weiter mit der Telefoniererei, die dann da drüben noch überwacht wird.
Ja, aber da macht ihr keine Sorgen. Das haben wir mittlerweile, diesen Missstand, also dieses Nachholbedarf gut aufgeholt.
Ja, allerdings ist es zum Beispiel in China schon extremer als bei uns. Da werden dann zum Beispiel auch Live-SMS, also alle, genauso technisch gefiltert und gescannt wie dann der Internetverkehr. Und auch entsprechend weitergeleitet. Aber ich denke, wir... machen wieder ein bisschen Musik. Weil wir haben es wieder relativ lange gelabert und naja, können nachher dann noch ein bisschen was erzählen, aber eigentlich haben wir nur noch 9 Minuten und naja.
15 okay. Sekunden, 8 Minuten, 15 Sekunden.
Oh nein, es waren nur 8 und 10, also naja. Umso besser, dass ich sofort anfange. Bis gleich wieder. Hallo, das war wieder Musik von Fresh Body Shop, Tasteless. Und wir sind wieder zurück bei Meinungsfreiheit. Und Tobi, du hast jetzt noch 2 Minuten und 7 Sekunden, um deine freie Meinung über die Erde zu schicken.
Ach du meine Güte, das würde ja voraussetzen, dass ich eine habe.
Ja, das ist natürlich auch wichtig. Aber es steht ja im Grundgesetz drin, Meinungsfreiheit schließt die negative Meinungsfreiheit ein.
Du meinst, ich habe das Recht, mir keine Meinung über ein bestimmtes Thema zu bilden?
Vor allem hast du das Recht, keine Meinung, deine Nicht-Meinung über etwas zu äußern, sprich deine...
Meine Meinung für mich zu behalten?
Ja, keine Meinung zu äußern, exakt. Fände ich wie die negative Religionsfreiheit, die auch immer sehr wichtig ist.
Moment, ich kenne keine religiöse Gruppe, die extremer und religiöser, missionierender, missionarischer vor allem ist, als die Atheisten.
Ach was. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Oh, war ich jetzt wieder politisch unkorrekt?
Ja, aber ich meine, das liegt natürlich nur daran, dass die Atheisten halt wissen, dass sie recht haben. Ja. So im Gegensatz zu allen anderen.
Ah, wir fangen gleich schon wieder an mit den Religionskriegen.
Ja, natürlich. Ich meine, von einer anderen Religion würde nie irgendeiner behaupten, dass er weiß, dass er recht hat. Also bitte. Oder gar, dass er unfehlbar sei oder sowas. Also, sowas gibt es ja gar nicht. Das wäre unvorstellbar.
Naja, das ist dann wieder diese Feinheit mit... einer Wahrheit, die man weiß, an die man glaubt,
ja,
im Gegensatz zu Sachen, die man beweisen muss.
Ja, ich meine, dann kann man natürlich wieder Platos Theätät-Dialoge ausgraben und fragen, was ist Wissen? Woher haben wir Erkenntnis?
Ja, vor allem, was ist Wahrheit?
Genau. Dann habe ich noch eine Frage, ob es wahr ist, dass wir vor der nächsten Sendung wieder Chaos-Seminar haben.
Oh oh.
Haben wir? Die Antwort ist ja.
Wir haben Chaos-Seminar am 13.
Nein, stimmt, Oktober. Am 13. Oktober, ja.
Das heißt,
okay.
Bis dahin
da haben wir noch eine Sendung
dazwischen. Müsste eigentlich noch eine sein.
Thema ist?
Sind wir schon so weit, dass wir das festgelegt hätten?
Ich dachte, du hättest vorher gejammert, dass du am 13. Oktober einen Vortrag halten musst.
Ach, du meinst, welches Thema der Vortrag
hat? Ja, natürlich.
Das Thema von heute.
Wunderbar, also Meinungsfreiheit. Dass wenn ihr noch länger Tobi zuhören wollt, wie er über Meinungsfreiheit drüber redet und naja... die Folien, die er gelegentlich angeschaut hat, auch auflegt, dann könnt ihr da gerne in den Vortrag kommen und euch das anhören. Also um 20 Uhr ungefähr, also Anfang tut es normalerweise 2015 oder noch später.
Ja, so wie es halt braucht, bis die Kameras und dergleichen alle stehen.
Ja, und auch der Vortragende inzwischen gebootet ist.
Aje.
Also wie gesagt, 20 Uhr, H20 in der Universität Ulm oben, das ist im O27, falls ihr in der Lage seid, die Pläne zu lesen.
Okay.
Ja, ansonsten könnt ihr auch auf ulmccc.de irgendwo unter Chaos-Seminar auf den Plan klicken und euch anschauen, wie das aussieht mit der Wegbeschreibung. Also dann einen schönen Sonntag noch und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder am Radio.
Dann verabschiede ich mich auch nochmal, euer Tobi.
Und ich mich natürlich auch, Patrick.
Ja, also Death Radio auf Radio Free FM. Ich hoffe, es hat euch gefallen und informiert. Und es kommt Alternative Crash. Viel Spaß dabei.